Der militärisch-industrielle Komplex bringt sich für die Beschaffung von neuen Kampfjets in Stellung und Befürworterinnen und Befürworter vom AHV-Steuerpäckli warnen vor Arbeitsplatzverlust. Das ist «Bin am Sonntag», heute ist der 5. Mai 2019. Hoi Tom.
Guten Morgen Andi.
Du arbeitest ja im Moment bei der Kommunikation von der Konzernverantwortungsinitiative. Hast du eigentlich schon einen Job am Start als Konzernlobbyist für die Zeit nach der Abstimmung über die Initiative?
Nein, aber ich bin wahrscheinlich auch auf der falschen Seite dafür.
Ja, wie wenn du in der FDP wärst, dann wirst du wahrscheinlich so einem Lobbyismusauftrag nicht ganz abgeneigt sein. Die NZZ am Sonntag berichtet heute ja, dass der ehemalige Berner FDP-Regierungsrat und der ehemalige Präsident von der Polizeidirektorenkonferenz, Hans-Jürg Käser, Lobbyist für Lockheed Martin, ein amerikanischer Rüstungskonzern wird, der sich eben für den Verkauf von Kampfjets an die Schweiz interessiert.
Ja, es ist ja schon interessant, oder? Wenn man dann die Leute konfrontiert und sagt, hey, wieso schaffst du jetzt da dafür? Was ist eigentlich das Interesse? Wie viel verdienst du? Dann heisst es immer, ja, das ist doch nichts Anrüchiges. Ich kenne einfach die Schweizer Politlandschaft und berate ein Unternehmen. Wenn man es aber jetzt mal sehr grundsätzlich betrachtet, gibt es 4 Anbieter, die möchten Jets verkaufen. Das Militär, unser Militär behauptet, sie würden einfach das beste Produkt auswählen. Und wenn es ja nur ums beste Produkt geht, ist überhaupt nicht klar, wieso es dann irgendwie teuer zahlte Lobbyisten bräuchte.
Ja, absolut. Ich meine, der Dwight Eisenhower hat schon 1961 bei seiner Abschiedsrede davor gewarnt, dass sich die Politik in Acht nehmen müsse vor dem Einfluss vom militärisch-industriellen Komplex. In der Schweiz ist die Warnung, glaube ich, heute noch ziemlich aktuell. Ich meine, es gibt ja diverse Beispiele. Es hat jemand in der Kommunikation von Saab, der ebenfalls gerne so ein Flugzeug würde verkaufen, geschafft, wo gleichzeitig Speaker von Patrouille Suisse war. Es ist so, dass in dem Artikel steht, dass Lockheed Martin auch den Herr Gygax, den ehemaligen Luftwaffenchef, als Berater aufführe. Der Herr Gygax selber bestreitet, dass er ein Zahlungsmandat hätte. Und das sind schon alles so Beispiele von so einer Revolving-Door-Politik, also wo es Drehtüren gibt zwischen politischen Ämtern und privatwirtschaftlichen gut zahlten Mandaten, wo man dann seine Beziehungen aus der Politik nutzt, um private Interessen zu fördern. Also schon ziemlich grusig.
Absolut grusig. Und es zeigt eben auch, dass natürlich der Tag von, wir machen da eine super seriöse Evaluation und dann können wir da mit einem Punktesystem am Schluss festhalten, weil es dann der beste Flugzeugtyp, Kampfjet-Typ für die Schweiz sei, das ist natürlich Blödsinn.
Vielleicht wäre es ehrlicher, man würde ein Punktesystem machen, wer wie viel höhere ehemalige Mandatsträger in seiner Lobbyisten-Galerie hat und der mit den meisten Punkten darf dann das Kampfflugzeug verkaufen.
Genau, es gibt ja 2 Interpretationen. Entweder sind die Rüstungskonzerne einfach alles Volldeppen, zahlen irgendwelche Schweizer Politikerinnen, vor allem aus der FDP, und lassen sich beraten und das bringt gar nichts. Und dann wären die Firmen einfach irrationale Player oder einfach nur dumm. Oder die 2. Interpretation ist, ja gut, bei der Evaluation, welchen Kampfjet man dann kaufen soll, geht es eben auch nicht darum, welches am besten geeignet ist. Wobei da ist natürlich die Frage von geeignet für was. Aber es geht vielmehr darum, wer kann hinter den Kulissen Einfluss üben.
Ja, es gibt ja kaum eine Art von politischem Geschäft, wo so oft zu Unregelmäßigkeiten und Korruption kommt, wie eben bei grossen Rüstungsbeschaffungen. Österreich hat zum Beispiel einen grossen Skandal gehabt um die Beschaffung von ihren neuen Kampfjets. Vor dem Hintergrund ist es auch noch interessant, dass die Befürworterinnen und Befürworter von dem Kampfjetkauf jetzt unbedingt wollen, dass man zuerst über die Grundsatzfrage abstimmt, ob ein Kampfjet beschafft werden soll und erst später soll darüber reden, welcher Kampfjet gekauft wird. Weil man so ein bisschen verhindern kann, dass die Mauschaleien im Hintergrund um die Typenwahl herum ein Thema werden im Abstimmungskampf.
Genau. Und ich denke, dass sie eben möchten, die Frage in den Vordergrund stellen, soll die Schweiz eine Luftwaffe haben, ja oder nein? Braucht die Schweiz Luftpolizei, ja oder nein? Und eben viel weniger, wie viele Flugzeuge soll es dann geben? Braucht es da wirklich das Teuerste? Braucht es da wirklich 30, 40 Stück? Sie möchten eigentlich über alles reden, was grundsätzlich ist, nämlich Schluss am Ende immer die Frage von, wer Ja zu der Armee sagt, sagt auch Ja zu Kampfflugzeugen. Wer Nein zu der Armee sagt, ja, der darf dann auch da dagegen sein. Aber das ist natürlich wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig. Und haben halt wirklich Angst davor, dass man dann über einen konkreten Kampfjet-Typ würde reden, so wie man es bei der Grippenabstimmung gemacht hat.
Und wenn es um den konkreten Kampfjet-Typ geht, gibt es ja auch die interessante Konstellation, dass die Lobbyistinnen und Lobbyisten von den unterlegenen Verkäufern dann plötzlich eigentlich das Interesse haben, das Geschäft zu unterminieren. Weil wenn dann der Kauf scheitert, könnte später vielleicht eine andere Firma zum Zug kommen.
Ja, einerseits, man kommt vielleicht dann, also wenn man den Kampfjet kauft, dann kann es abortieren, kommt man dann vielleicht ein paar Jahre später doch noch zum Handkuss. Das ist sicher das eine, aber das andere ist natürlich, dass wenn die Schweiz sich jetzt für einen Typ entscheidet, dass die Firma natürlich dann mit dem wieder an der grossen Waffenmesse kann angehen und sagen, die Schweiz, die so eine saubere Evaluation gemacht hat, hat sich für unseren Typ entschieden, also wäre doch das auch ein gutes Zeichen für euch, dass ihr jetzt auch das Flugzeug kaufen sollt. Also ich glaube, es ist nicht nur sozusagen das konkrete Geschäft, sondern vielleicht auch so ein bisschen die Ausstrahlung, die dann eben einen Typenentscheid aus der Schweiz auch international hat.
Auch noch interessant, ein Bericht heute in der Ostschweiz am Sonntag. Bundesrätin Viola Amherd will offenbar maximal 6 Milliarden Franken für die Kampfjets ausgeben. Der ehemalige Astronaut Claude Nicollier spricht sich hingegen für die astronomische Summe von 8 Milliarden Franken aus. Gibt es da einen echten Konflikt innerhalb von diesen Befürwortern von den Kampfjets? Oder ist das eher so ein inszenierter Konflikt, wo es darum geht, den Eindruck zu wecken, dass die 6 Milliarden ja eigentlich eine relativ minimalistische Option sind?
Ja, ich denke, es wäre sowieso interessant, mal die Rolle von Claude Nicollier noch ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen. Er ist ja eigentlich so als Sachverständiger geholt worden, um das zu begleiten. Und jetzt ist er eigentlich viel mehr aktiv auf so einer ein bisschen politisch-strategischen, auch kommunikativen Ebene. Und tut im Prinzip jetzt, und da denke ich schon, dass das hinter der Kulisse abgesprochen ist, so ein bisschen den Deutungsrahmen verschieben von was ist eigentlich viel, was ist wenig, oder? Und ich meine, bei diesen Milliardenbeträgen ist es ja sehr schwierig, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was das eigentlich ist, wie viel das denn wirklich ist. Und wenn er jetzt sagt, wir müssen für 8 und die Bundesrätin ist so zurückhaltend und sparsam und sagt, nein, aber wir gehen nur für 6 Milliarden, dann kann das natürlich für die Seiten, die Kampfjets wollen, helfen, damit man eben nicht sagen kann, sie sind nimmer satt und möchten einfach all ihre Waffenträume verwirklichen.
Ein Drittel von dem Betrag von 6 Milliarden Franken, nämlich 2 Milliarden Franken, sollen in die AHV fliessen im Rahmen von dem AHV-Steuerpaket, das jetzt dann zur Abstimmung kommt. Da gibt es auch Neuigkeiten diese Woche.
Genau, Staff, in 2 Wochen stimmen wir über die Neuauflage von der Unternehmenssteuerreform 3, aber das mal gekoppelt mit der AHV-Zusatzfinanzierung ab. In der NZZ am Sonntag ein Meinungsbeitrag, der externe Standpunkt von Werner Scherrer, FDP, alter FDP-Kantonsrat aus Zürich und selber KMUler. Er produziert unter anderem japanische Damastmesser, Spezialist für handgefertigte Messer, und argumentiert, vor allem für die KMU sei diese Staffvorlage ebenso wichtig. Und argumentiert so ein bisschen die Richtung von, die KMUler sind Zulieferer von den ganz grossen Konzernen, und die ganz grossen Konzerne, die bleiben eben nur in der Schweiz, wenn man ihnen jetzt mit der Staff weiterhin sehr, sehr tiefe Steuerbelastungen ermöglicht. Was machst du daraus?
Ja, ich meine, es ist die übliche Story. Man hat eine Vorlage, die eindeutig auf mobile Grosskonzerne gemünzt ist. Weiss, die Grosskonzerne sind in der Öffentlichkeit nicht wahnsinnig sympathisch. Was alle super finden, sind die kleinen und mittleren Unternehmer. Also macht man einen Meinungsbeitrag von einem KMUler, tut noch ein bisschen wagt, Angst schüren, Arbeitsplätze gehen verloren, wenn man die Vorlage jetzt so nicht annimmt. Noch interessant ist dann, dass der Sonntagsblick heute einen Artikel hat, Arbeitsplätze kaum gefährdet. Und dort mehrere Ökonomen zitiert, die eben sagen, dass wenn überhaupt das Steuersubstrat und nicht Arbeitsplätze aus der Schweiz würden wegziehen, wenn man die Schlupflöcher, die es bis jetzt gibt, stopft und keine neue würde schaffen.
Also das heisst, dass die Firmen nicht wegziehen, sondern einfach der Gewinn, den sie in der Schweiz ausweisen, tiefer würde und sie es halt in eine andere Steueroase verschieben würden, aber die Anzahl Leute, die in der Schweiz arbeiten, konstant bleibt.
Genau, es hat mich eigentlich gefreut, dass das in der Schweizer Politdebatte mal vorkommt, wie das so in der ökonomischen Literatur zu Steuerwettbewerb und auch in der philosophischen Debatte, die es da dazu gibt, schon lange auf dem Tisch liegt, dass es natürlich eben nicht nur den sogenannten realen Steuerwettbewerb gibt, wo die Idee ist, man verschiebt eine Produktion in ein anderes Land, um dort dann andere Leute anstellen und das gleiche Produkt produzieren und zahlt dann dort Steuern, sondern es gibt eben auch den sogenannten virtuellen Steuerwettbewerb, wo es darum geht, dass Konzerne einfach auf dem Papier Gewinn an einen anderen Ort verschieben. Eine Art, wie das oft gemacht wird, ist mit Zahlungen für die Nutzung von intellektuellem Eigentum. Dann ist die Idee, in einem Land werden zwar Medikamente beispielsweise hergestellt, aber dort ist der Steuersatz ein bisschen hoch. Also sagt man, ja, die Medikamente, die wir da herstellen, dafür brauchen wir ein Patent. Das liegt in einem Land, wo es mega tiefe Unternehmenssteuern gibt. Und wir müssen jetzt konzernintern leider so hohe Zahlungen machen für die Nutzung von diesem Patent, dass am Schluss der ganze Gewinn dort landet, wo die Steuern sehr tief oder sogar null sind. Und es gibt sehr viel empirische Literatur zu dem Thema, die zeigt, wenn man die Steuersätze erhöht, was passiert, ist gar nicht, dass grosse Arbeitsplätze an andere Orte verschwinden, sondern was passiert ist, dass wie von magischer Hand in diesem Land einfach kein Gewinn mehr anfällt.
Genau, es hat ja einen guten Beitrag, glaube ich, in der Handelszeitung gegeben, der gesagt hat, im Prinzip ist die Staffvorlage, also jetzt die Steuerseite von dieser Staffvorlage, ist eine grosse Wette, und zwar, dass man global gesehen zu den schlimmste Steuerparadies wird gehören und dass man sozusagen die Steuerausfälle, die ja sicher werden auf uns zukommen, weil ja im Moment auch die normal besteuerten Firmen dann viel weniger Steuern werden zahlen, dass das eine grosse Wette ist, dass man das dann irgendwie in ein paar Jahren, Jahrzehnten wieder könnte reinholen, weil dann eben auch viel mehr so mobile Gewinne werden in die Schweiz fliessen.
Genau. Und ich meine, was in der Schweiz auch sehr wenig thematisiert wird, ist, dass die Steuerprivilegien, aufgrund von denen es jetzt heisst, es braucht eine Reform, weil wir sonst auf die schwarze Liste von der OECD kommen, die Steuerprivilegien, die dienen nicht Firmen, die in der Schweiz relevante Leute anstellen, sondern die dienen eben Firmen, die in der Schweiz ein finanzielles Konstrukt haben, einen Briefkasten, über den dann international Gewinn verschoben werden. Was auch damit zu tun hat, dass Länder wie die USA Unternehmen zunehmend dafür bestrafen, wenn sie Geld in Länder verstecken, die eben als Offshore-Tax Havens gelten. Und die Schweiz hat da so eine spezielle Stellung, weil sie als nicht ganz schmuddeliges Steuerparadies gilt und gleichzeitig eben auch die Steuerprivilegien hat, mit denen Unternehmen können Gewinne aus anderen Ländern in der Schweiz verstecken.
Genau, und ich meine, man muss sich da einfach immer vor Augen halten, das ist nicht einfach so, dass das noch lässig ist, wenn halt ein bisschen mehr Gewinne in der Schweiz versteuert werden, zwar zu einem sehr niedrigen Satz, aber Brosamen von sehr, sehr grossen Leib sind dann eben gleich etwas, sondern das fehlt ja dann an anderen Orten, die Steuereinnahmen, die Gewinnsteuern, die dann eben in der Schweiz praktisch nicht mehr besteuert werden, die werden abgezogen von anderen Ländern. Und dort fehlt das Geld.
Genau, und ich denke, politisch gesehen wäre das richtige Projekt natürlich eigentlich Steuerharmonisierungen. Ich glaube, dass langfristig müssen wir in Europa und möglichst sogar über Europa raus eine gemeinsame Definition von der Steuerbasis haben, sodass es nicht im einen Land noch eine Ausnahme für Holdings gibt und im zweiten Ausnahme für Gesellschaften, die diese oder jene Rechtsform haben, sondern eine einheitliche Definition und dann auch einheitliche Mindeststeuersätze. Weil sonst gibt es einfach das Race to the Bottom, wo alle finden, oh, wir müssen die Papiergewinne in unser Land verschieben. Und um das zu machen, müssen wir noch tiefere Steuern haben als alle anderen. Und irgendwann kann gar niemand mehr Steuern auf die globalen Konzerne erheben.
Ja, und das Spannende ist ja, dass man über das eigentlich sehr wenig diskutiert, sondern das, was jetzt ja bei dieser Abstimmung spannend ist, ist, dass man dann eben mehr sagt, ja, aber die jetzt privilegiert besteuert sind, die haben ja da Arbeitsplätze aufgebaut und die Arbeitsplätze sind jetzt in Gefahr. Also man ist dann ja gefangen. Also man sagt, wie, wenn man mal angefangen hat mit dem, kann man nicht aufhören, weil sonst kommt das grosse Desaster.
Ja, und mich regt dort, ehrlich gesagt, die Position von der SP schon auch ziemlich auf, wo bei der Unternehmenssteuerreform 3 zu Recht gesagt hat, ja, man muss die alten Schlupflöcher schliessen, aber sicher nicht, indem man noch mehr Schlupflöcher neu schafft, den ganzen sogenannten Werkzeugkasten mit Patentboxen und so weiter. Und jetzt, weil man ein Zückerli bei der AHV-Finanzierung bekommen hat, tut man bei der SP plötzlich so, jedenfalls in der öffentlichen Kommunikation, als sei der Steuerteil von dieser Vorlage eigentlich super und als ging es darum, Steuerprivilegien abzuschaffen. Ich meine, eine Vorlage, die insgesamt zu weit tieferen Unternehmenssteuern real führt, als es vorher war, ist keine Vorlage, wo es primär darum geht, die Privilegien abzuschaffen.
Nein, die ehrliche Kommunikation wäre ja gewesen, ja, es ist ein bisschen abgemindert im Vergleich zu USR3, nicht viel, ein bisschen, aber wir haben etwas bekommen auf der AHV-Seite und deshalb sagen wir jetzt zähneknirschend ja. Das wäre nicht meine Position, aber so könnte man es ja noch sagen, dass es redlich wäre. Aber die Idee von endlich werden die Steuerprivilegien abgeschafft, das ist wirklich Nonsens.
Und ich meine auch, das Zückerli, das man dort überkommt, ich verstehe die Taktik hinter dieser ganzen Strategie nicht so wirklich. Und zwar deshalb, weil ich das Gefühl habe, es ist eigentlich wie so, dass man sowohl im Steuerteil als auch im AHV-Teil so ein bisschen ein Chicken Game hat. Oder wer ist zuerst bereit, sich zu bewegen? Niemand will langfristig, dass die Schweiz auf der schwarzen Liste von der OECD steht. Und ich glaube, dass wenn die Linke dort standhaft wird bleiben und einfach würde sagen, ja, wir wollen die Steuerprivilegien für Holdings abschaffen, aber nicht dann zum Ausgleich noch viel mehr andere neue Schlupflöcher einführen, dass man das könnte durchsetzen. Und auch beim AHV-Teil frage ich mich, ob das nicht ein bisschen ein Chicken Game ist. Weil ich glaube nicht, dass Rentenkürzungen in der Schweiz politisch in einem Referendum mehrheitsfähig wären. Und von dem her ist so die Angst, dass die AHV in eine Unterfinanzierung reinläuft, hat auch so ein bisschen die Form von einem Chicken Game. Alle sind sich eigentlich einig, dass die Finanzierung langfristig gesichert werden muss. Und es macht deshalb taktisch nicht wahnsinnig viel Sinn, dass die SP jetzt sich die Finanzierung von der AHV durch Zugeständnisse in anderen Bereichen einkauft.
Ja gut, bei der AHV sehe ich es vielleicht ein bisschen anders. Ich denke, das eine Problem, das man hat auf der Linken, ist, dass man jetzt einfach über Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich immer gesagt hat, die AHV ist sicher, die AHV ist sicher, die AHV ist sicher. Es braucht keine Zusatzfinanzierung, das Umlagesystem ist eben viel stabiler als das Kapitaldeckungssystem in der zweiten Säule. Und dann hat man so gemerkt mit den Babyboomern, dass man da so ein bisschen in eine, ja wahrscheinlich temporäre, aber dennoch in eine Situation kommt, wo es eben nicht mehr ganz aufgeht mit der Umlagefinanzierung. Und hat wie nicht gewusst, wie man jetzt aus dem rauskommt. Und deshalb habe ich das Gefühl, hat man dann halt so ein Päckchen im Ständerat geschnürt. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob es wirklich politisch undenkbar ist, dass es eine Mehrheit gibt, die zum Beispiel für die Erhöhung vom Rentenalter, nicht nur von den Frauen, so das Frame, die Erzählung von mir werden immer älter und deshalb müssen wir halt auch ein bisschen länger warten, bis wir dann pensioniert werden, glaube ich, das kann durchaus mehrheitsfähig sein. Also ich würde die AHV-Seite jetzt nicht so als Chicken Game interpretieren, wo man eigentlich einfach warten kann und es gibt eh eine Lösung, wo man gut könnte mitleben.
Ja, vielleicht hast du recht, dass es dort eine kleine, gutmütigere Interpretation noch gibt. Trotzdem habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass die SP einfach wahnsinnig staatstragend sein will und der Alain Berset als Bundesrat soll doch jetzt sein Projekt können durchsetzen und dass es der SP gerade auf dem Steuerthema irgendwie nicht sinnvoll gelingt, halt Regierungspartei auch zu sein, aber parlamentarische Opposition zu machen gegen eine bürgerliche Mehrheit.
Ja, mega einverstanden. Also ich denke, gerade im Parlament gibt es natürlich viele. Also wir können warten, wenn jetzt das durchkommt und das sieht jetzt ja so aus, dass dann wird der Parteipräsident Löwra als Erster vorstehen und sagen, beim wichtigsten Dossier von der Session hat es einen Durchbruch gegeben, dank der SP. Das ist klar. Also ich meine sozusagen die Idee von, man kann selber auch, wenn es eine FDP-SVP-Mehrheit im Nationalrat gibt, kann man Dossiers kann man Mehrheiten finden mit den Bürgerlichen, die dann als grosse Erfolg verkauft werden. Das ist sicher da. Es geht dann weniger um den Inhalt, sondern mehr auch darum, dass man im Nachhinein kann sagen, wir haben den grossen Kompromiss geschmiedet und wir sind die, die das Land vorwärts bringen. Die Frage ist einfach immer, wohin. Gut, wir sind schon fast am Schluss. Es gibt noch zwei kleine Updates.
Wir haben in der ersten Episode von dem Podcast ja darüber geredet, dass es in Bern ein demokratiepolitisch sehr bedenkliches allgemeines Demoverbot vor den Wahlen gibt auf dem Bundesplatz und dass dann demokratiepolitisch auch nicht ganz unbedenklich für die Klima Demo eine Ausnahme hat sollen gemacht werden. Jetzt wird das wieder rückgängig gemacht. Und der Reto Nause meint, ja, es sei jetzt mit sehr viel mehr Teilnehmenden an dieser Demo zu rechnen gewesen, als das ursprünglich der Fall gewesen wäre. Eine extrem plausible Begründung, Tom, oder?
Extrem plausibel. Ich meine, Demonstrationen, wo viele Leute kommen, dort sollte man natürlich gerade verbieten. Ich meine, wo kommen wir an, wenn plötzlich viele Leute auf die Straße gehen? Nein, Spass beiseite. Es ist natürlich wirklich absolut unverständlich. Ich meine, der erste Entscheid kurz vor der Wahl, wo man keine Demonstrationen rund ums Bundeshaus, unverständlich. Dann zweite unverständliche Geschichte. Okay, Klima können wir eine Ausnahme machen, weil es sind Parteien nicht wirklich involviert. Dann ist ja noch gemutmaßt worden, was passiert, wenn dann jemand dort noch teilnimmt und vielleicht sogar noch eine grüne Fahne würde mitnehmen. Und jetzt, weil halt von rechts auch Demo gesucht sind, was ja nicht wahnsinnig überrascht, hat man wieder gesagt, nein, keine Demonstration im Oktober, das muss auf den September vorverlegt werden. Und was ich nicht verstehe, und da hoffe ich wirklich, dass es ein bisschen einen Aufschrei in der Stadt Bern gibt. Ich meine, die Exekutive von der Stadt Bern, 5 Mitglieder, 4 davon Linke, 2 Grüne, einmal Grünes Bündnis, einmal Grüne Freie Liste, 2 SP und dann eben auch der Reto Nause, CVP. Aber die könnten den locker überstimmen. Also ich finde wirklich, da muss man einmal eigentlich jetzt einen grossen Aufschrei haben und sagen, hey, Demonstrationen, das ist ein Grundrecht, und das schränkt man nicht ein, weil es Wahlen gibt.
Dann gibt es noch ein zweites Update. Und zwar haben wir in der letzten Episode ja darüber geredet, dass die Stadt Zürich eigentlich endlich mal ein bisschen mutiger sein sollte, was den Kauf von Land angeht. Jetzt zeigt sich, dass es Landgemeinden gibt, kleinere Gemeinden, die da sehr viel mehr schon verstanden haben, hat man den Eindruck.
Ja, ob sehr viel mehr, weiss ich nicht, aber es ist einfach interessant, dass in Gemeinden, wo es überhaupt keine linke Mehrheiten gibt, wo Bürgerliche das Gemeindepräsidium inne haben, dass sie dort wirklich auch anfangen, jetzt relativ grosszügig Land zu kaufen, weil sie sagen, hey, es ist ein knappes Gut. Und wenn wir wollen, dass nicht nur noch Superreiche bei uns wohnen können, dann müssen wir eben Land kaufen und dann im Baurecht den Genossenschaften abgeben. Da ist ja auch noch interessant, dass auch in Deutschland die Debatte jetzt immer weiter dreht. Der Juso-Chef Kevin Kühnert hat ja in einem Interview ein bisschen Kapitalismuskritik gemacht und ist dann von verschiedensten Seiten von der SPD ein bisschen drunter gekommen. Aber unter anderem hat er gesagt, hey, wir müssen doch wieder darüber nachdenken, ob es wirklich okay ist, dass Leute Geld machen können damit, dass sie anderen, dass sie anderen ihre Immobilien vermieten. Weil ja, jeder muss irgendwo wohnen und ob es okay ist, damit Geld zu machen, das muss doch mal diskutiert werden. Also ich habe schon das Gefühl, da passiert im Moment interessant, nicht nur in der Schweiz.
Das wäre es gewesen diese Woche mit «Spin am Sonntag». Mein Name ist Andreas Gassé.
Ich bin der Tom Gassé.
Unseren Podcast kann man abonnieren auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und Rückmeldungen sind natürlich sehr willkommen. Unsere Adresse ist spinamsonntag@gmail.com. spinamsonntag@gmail.com. Schöne Woche.
Tschüss zusammen.